Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest.
Und bevor wir jetzt mit den Fragen starten, habe ich noch etwas ganz, ganz Tolles für euch. Ich konnte nämlich einen mega tollen Rabattcode für euch rausholen. Das heißt, wenn du oder jemand von deinem Bekannten, Freundeskreis, Familienangehörigen den Verdacht auf SIBO hat, dann kannst du jetzt bei dem SIBO-Test mit Laktulose, ganz wichtig, dass der am Anfang mit Laktulose gemacht wird und nicht mit Glukose, kannst du 30% auf den Test sparen bei Dr. Gut. Ich habe einen 30% Rabattcode für das nächste Wochenende. Das heißt, vom 19.8. bis 21.8. kannst du 30% auf den SIBO-Test von Dr. Gut sparen. Den Rabattcode, der nennt sich Hanna30, den habe ich dir nochmal in die Shownotes gesetzt. Und auch den Link zu dem Test, wo auch gleich der Rabatt abgezogen wird im Warenkorb, den findest du auch in den Shownotes. Wenn du ihn nicht findest, Dr. Gut, SIBO-Test mit Laktulose, Rabattcode Hanna30, dann sparst du 30%. Und das ist quasi der Standardtest, um auf SIBO zu testen. Das heißt, wenn du regelmäßig oder wenn du fast täglich einen Blähbauch hast, der schon morgens startet, sobald du etwas isst, sofort einen Blähbauch bekommst, wenn dazu noch Symptome wie Durchfall oder Verstopfung kommen und egal, was du machst, es einfach nicht weggeht, dann könnte es tatsächlich eine SIBO sein und dann macht es Sinn, diesen Test zu machen. Du kannst dir auch gern nochmal meinen langen und ausführlichen Blogpost zum Thema SIBO durchlesen. Auch den habe ich dir nochmal in den Shownotes verlinkt und dann kannst du, wie gesagt, am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag 30% bei Dr. Gut auf diesen Test sparen. So, und jetzt geht's weiter mit den Fragen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Und wie angekündigt, gibt es natürlich wieder eine Ihr fragt, ich antworte Mini-Coaching-Folge. Und damit starten wir jetzt gleich. Ich habe fleißig Fragen von euch gesammelt und bekommen und freue mich sehr, das sind, wie ich finde, auch wirklich interessante Fragen und wir starten gleich mal. Das war ja auch in der Podcast-Folge vor ein paar Wochen Thema, nämlich Eisen. Und hier ist die Frage, wie viel Eisen sollte man einnehmen, wenn der HB bei 9,8 liegt, der Eisenwert bei 16 und Ferritin bei 7? Laut Hausarzt soll Ferrosanol mit 50 Milligramm genommen werden, das wird aber nicht vertragen. Und dementsprechend hat der oder diejenige sich Iron Support bestellt. Also, den Wert, den ich mir anschaue, ist der Ferritinwert, der ist bei 7, der ist unter dem Normbereich. Der Normbereich fängt meistens bei 11 an, was auch extrem niedrig ist. Ich würde hier sehr, sehr stark empfehlen, mit Infusionen zu arbeiten. Wenn der Arzt das nicht macht und auch nur Ferrosanol verschreibt oder empfiehlt, verschreiben muss man das nicht, dann würde ich schauen, ob ich entweder den Arzt wechsle, zu einem anderen Arzt gehe oder vielleicht auch ein Eisenzentrum in meiner Nähe finde, wo ich Infusionen bekomme. Der Wert ist schon sehr, sehr niedrig und also 0 ist quasi 0. Ja, das Ferritin ist auch der Eisenspeicherwert, also extrem wichtig dementsprechend. Und meine Erfahrung ist auch, Ferrosanol wird nicht gut vertragen, von den meisten, auch von mir nicht. Ich würde Iron Support definitiv nehmen oder auch das Eisen von Tissot. Das ist auch sehr gut verträglich, habe ich jetzt auch lange getestet. Und dann würde ich schon schauen, dass ich auch auf 40 Milligramm komme. Das kommt aber sehr stark. Also ich würde mit einer Kapsel anfangen, idealerweise zwischen den Mahlzeiten, also auf leeren Magen. Wenn das aber nicht funktioniert und auf den Magen schlägt oder es zu starken Verstopfungen kommt, dann auch zu einer Mahlzeit, dann nimmt man vielleicht nicht alles perfekt auf, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Und dann würde ich langsam steigern. Also erst eine Kapsel, dann zwei Kapseln, dann drei Kapseln, versuchen so auf 40 Milligramm zu kommen. Ganz wichtig ist auch, was bei Ferrosanol nicht dabei ist, dass Eisen zusammen mit Vitamin C eingenommen wird, weil es dann besser aufgenommen wird. Und das ist bei Ferrosanol nicht mit dabei. Bei dem Iron Support von Next Vital und bei dem Eisen von Tissot ist aber Vitamin C dabei. Dementsprechend so bitte vorgehen. Und ansonsten bei diesen Werten, also bei Werten unter 50, empfehle ich eigentlich immer Infusionen, sich irgendwie zu besorgen, weil es einfach schneller geht, man sehr viel schneller zur Energie kommt und du einfach viel schneller den Eisenvorrat auffüllen kannst. Ich gucke jetzt mal, hier gab es nämlich noch eine Frage zum Eisen, dann nehme ich das nämlich gleich mal mit rein. Was ist los, wenn der Eisenwert im Vollblut hoch, aber der Ferritinwert immer niedrig ist? Wie kriegt man Ferritin gut aufgefüllt? Binge seit Jahren bei einem Wert unter 30 oder niedriger und esse Fleisch? Ja, also wichtig ist, wie gesagt, der Ferritinwert, das ist der Eisenspeicherwert. Der Eisenwert kann gut sein, aber wichtig ist, dass wir den Eisenspeicherwert immer wieder auffüllen, und das ist der Ferritinwert. Wir Frauen neigen dazu, ich nehme an, das war eine Frage von einer Frau, Eisenmangel zu haben, weil wir einfach auch regelmäßig unsere Periode haben und dadurch einfach auch Blut verlieren, wenn wir viel Sport machen oder auch durch Schwangerschaft, Stillzeiten und so weiter, haben wir auch einen erhöhten Bedarf und es kann schnell zu Mängeln kommen. Ich sehe eigentlich beim Blutbild nie einen guten Ferritinwert tatsächlich, sehr, sehr selten, eher bei Männern als bei Frauen. Dementsprechend hier regelmäßig supplementieren und wenn der Wert immer unter 30 liegt, dann auch gerne schauen, dass man einen Arzt, eine Ärztin findet oder ein Eisenzentrum, wo mit Infusion gearbeitet wird, dass man erstmal auf einen Wert über 100 kommt oder auf jeden Fall in den Bereich von 70, 80 und dann einfach regelmäßig supplementiert, um den Wert zu halten. So, ich springe mal wieder nach oben zu den anderen Fragen, aber ich dachte mir, Eisen zusammen zu beantworten macht vielleicht Sinn. Hört euch auch gerne nochmal die Podcast-Folge zum Thema Eisen an und auch auf Instagram gab es ein paar Beiträge. Eisen ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn du das bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hast, den Ferritinwert im Blut bitte regelmäßig im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr checken lassen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Wert für deine Gesundheit, für den Sauerstofftransport, für deine Regeneration und so weiter. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Immer wieder Magenschmerzen, vor allem im oberen Bereich bei den Rippen. Ansonsten weder Durchfall noch Verstopfen. Alle Unverträglichkeitstests sind negativ und ich kann es auch nicht auf ein bestimmtes Lebensmittel beziehen. Stress spielt natürlich eine Rolle, aber kann es nach meiner Meinung nicht alleine sein. Wie würdest du vorgehen? Lieben Dank. Also, es müssen nicht immer Unverträglichkeiten sein oder irgendwie bestimmte Lebensmittel. Es kann einfach sein, dass der, vor allem wenn Magengegend Schmerzen sind, würde ich tatsächlich schauen, dass ich einfach genügend Magensäure habe und die Magenschleimhaut unterstütze. Und es würde tatsächlich, glaube ich, mal Sinn machen, eine Stuhlprobe zu machen, zu schauen, wie ist denn die Beschaffenheit vom Dünndarm und vom Dickdarm. Ja, oftmals muss man einfach den Darm aufbauen, sowohl Dünn- als auch Dickdarm. Und dann wird es meistens auch besser. Ganz oft ist es auch einfach so, dass vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion besteht, aus welchen Ursachen auch immer, und deswegen zu wenig Magensäure gebildet wird, die Nahrung nicht richtig zersetzt werden kann und es dadurch vielleicht auch eine Magenschleimhautentzündung ist. Ich weiß nicht, ob darauf geprüft wurde. Das würde ich vielleicht auch nochmal machen. Was du machen kannst, ist Beta-Inhibitor-HCL nehmen. Das ist Magensäureersatz. Das ist auch nicht, das kannst du einfach nehmen. Davon wird man nicht abhängig. Davon produziert der Körper auch nicht weniger. Also Beta-Inhibitor-HCL. Und ich würde dir empfehlen, Ulmenrinde dir zu besorgen. Das habe ich auch schon mal bei Instagram erwähnt. Ulmenrinde ist etwas, was in der Naturheilkunde total oft vorkommt und vor allem so Australien, Amerika, UK ganz oft bei Magen-Darm-Themen benutzt wird. Hier in Deutschland ist das sehr gängig für Hunde und Pferde. Mein Hund kriegt das auch gerade. Das heißt, wenn du nach Ulmenrinde suchst, und du kannst auch nach Slippery Elm suchen, das ist der englische Name, dann wirst du sehr wahrscheinlich Pulver, das ist eine Pulverform, finden, die vor allem für Tiere gemacht ist. Das kannst du aber, wenn das eine gute Qualität ist, trotzdem nutzen. Das ist genau dasselbe. Warum sollten wir es unseren Tieren geben, wenn wir es nicht selber nehmen? Das kannst du entweder in den Tee mischen oder du kannst es dir zu so einer Paste zusammenkochen. So mache ich es für meinen Hund und dann einfach womit unterrühren. Musst du mal gucken, welche Konsistenz du magst. Die Paste, das ist schon sehr schleimig. Da musst du mal schauen, wie du es machst. Ich habe auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass Produkt zu Produkt unterschiedlich ist. Aber Slippery Elm, also Ulmenrinde, legt sich quasi wie so eine Schleimhautschicht um die Magenschleimhaut und schützt die daher und kann sehr, sehr toll helfen. Und ansonsten würde ich natürlich alles, was säurehaltig ist, also Kaffee und so weiter, erstmal meiden, damit der Magen geschützt ist, genau. Und dann tatsächlich die Stuhlprobe machen, zu schauen, wie sieht's mit dem Dünndarm auf, muss der aufgebaut werden und so weiter. Vielleicht auch mal die Schilddrüsenwerte checken, also wirklich mal so ein Roundup machen, so ein ganzheitliches Thema. Das ist in der Schulmedizin oft schwierig tatsächlich. Aber die Schilddrüsenwerte kannst du im Blutbild checken lassen und auch eine Stuhlprobe kannst du zu Hause einfach, habe ich dir auch verlinkt, machen und dann einfach mal schauen, wie die Werte aussehen. Ich werte solche Sachen auch immer aus. Also wenn du Hilfe bei der Auswertung brauchst, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Und dann schicke ich dir das Angebot zu dafür. Die nächste Frage. Bei mir wurde letztes Jahr eine Laktose-, Fructose- und Sorbitintoleranz festgestellt. Teilweise habe ich das Gefühl, Histamin und Gluten auch nicht gut zu vertragen. Mein Darm hat zuletzt leicht erhöhte Entzündungswerte. Würde eventuell eine Darmkur oder Sanierung etwas bringen, damit ich wieder mehr Lebensmittel vertrage und sich der Darm nicht noch mehr entzündet? Und wie soll man mit den Intoleranz auf die nötige Menge Gemüse und Ballaststoffe kommen? Also grundsätzlich definitiv, ich bin kein Fan von Darmkur oder Darmsanierung. Ich nenne das immer Darmaufbau. Wenn die Entzündungswerte erhöht sind, definitiv. Also dann, wenn du halt Unverträglichkeiten hast und die jetzt auch erst gekommen sind, ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, wenn die nicht von Anfang an da sind, dass sie auch nicht genetisch bedingt sind und dass sie sich auch wieder zurückentwickeln können, wenn der Darm aufgebaut wird. Also wenn die Darmschleimhaut intakt ist, wenn die Enzyme gebildet werden können, wenn der Darm besser verdauen kann und so weiter. Es muss nicht mal sein, dass sie komplett weggehen. Es kann aber sein. Es kann auf jeden Fall sein, dass du die Sachen besser verträgst. Dementsprechend, ja, Darmaufbau definitiv. Ich empfehle, so einen Darmaufbau nicht allein zu machen, weil wenn du Darmaufbau, Darmsanierung, Darmkur googelst, kriegst du ganz viele unterschiedliche Dinge. Ganz oft geht es nur um den Dickdarm und hier muss es auch um den Dünndarm gehen. Also
Deswegen zwei Alternativen. Entweder kommst du in den Health Code, der startet im Oktober. Dort machen wir auch Darmaufbau. Das ist mit drin und zwar ganzheitlich betrachtet. Oder du setzt dich auf die Warteliste für mein Darmcode-Programm. Da geht es dann wirklich nur um den Darm. Dort geht es auch um den Darmaufbau. Das startet aber erst nächstes Jahr wieder. Das sind so zwei Möglichkeiten, die ich anbiete, wo du halt betreut wirst, wo wirklich geschaut wird, was passt zu dir, was ist der wichtige Step, wo du wirklich eine Anleitung bekommst, weil gerade im Darm selber rumzufuschen, in Anführungsstrichen, und Dinge ausprobieren, ich probiere mal das und das habe ich da gelesen, kann halt auch genau das Falsche sein. Und gerade bei Unverträglichkeiten kann man es dann noch schlimmer machen. Das ist das eine. Und dann ist es halt eine Zeit lang so, dass man auf bestimmte Lebensmittel nicht kommt. Da kann man schauen, ob man das einfach in Pulverform, in Nährstoffform einfach zu sich nehmen kann. Ja, es gibt Ballaststoffe in Pulverform, die gut vertragen werden, wo auch kein irgendwie Fructose irgendwas mit enthalten ist. Muss man natürlich drauf schauen. Und dann, wenn man den Darm aufgebaut wird, das sukzessive wieder hinzufügen und testen. Ja, das ist manchmal einfach so. Da braucht man etwas Geduld. Und aus meiner Erfahrung ist es aber auch wirklich so, dass es irgendwann wieder besser wird und man auch wieder nahezu alles gut essen kann, auf jeden Fall etwas davon. Jetzt vielleicht nicht täglich in großen Mengen, aber dann halt anstatt 7-mal die Woche, 3-mal die Woche. Und das ist auch schon gut. Dann hat mich eine Frage erreicht, da passe ich so ein bisschen auf mit meiner Antwort. Da geht es darum, Leben ganz ohne Dickdarm. Erst Colitis ulcerosa und dann Krebsverdacht, daher kompletten Dickdarm entfernt vor 2 Wochen. Worauf soll ich achten? Die Erfahrung habe ich noch nicht. Ich hatte noch keine Kunden ohne Dickdarm. Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ein Leben ohne Dickdarm ist auf jeden Fall möglich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese OP zu vollziehen und den Darmausgang dann halt zu legen. Darauf kommt es natürlich auch nochmal drauf an. Dementsprechend sollte am Anfang erstmal die Ernährung natürlich auf leicht verdaulich und nicht blähende Lebensmittel umgestellt werden. Das kriegt man aber meist auch vom Arzt dann gesagt. Und dann ist es natürlich so, dass es weiterhin wichtig ist, sich antientzündlich gesund zu ernähren. Probiotika und Co. schaden nicht, weil man keinen Dickdarm hat, weil wir haben ja auch eine gewisse Besiedlung im Dünndarm, wobei der Dickdarm natürlich dafür da ist, auch ganz viel Bakterien anzusammeln. Aber es kann dann halt sein, wenn da eine Dysbalance ist und es kein gutes Mikrobiom vorzufinden ist, dass man dann halt auch mit Probiotika nachhilft tatsächlich. Würde ich aber tatsächlich noch ein bisschen warten. Ich würde warten, auch von der OP, bis sich alles ein bisschen beruhigt, bis klar ist, welche Ernährung gut vertragen wird und so weiter. Und ja, die Mikrobiologie baut sich auch ohne Dickdarm auf oder ist noch vorhanden. Wie gesagt, wir haben im ganzen Körper Mikroorganismen, auch im Dünndarm, auf der Mundschleimhaut, also auf allen Schleimhäuten, auf der Haut und so weiter. Also klar wird was fehlen, großer Teil wird fehlen, aber es ist nicht alles da. Und die werden sich einfach umsiedeln quasi. Dementsprechend kann man auch quasi trotzdem weiter gesund sein, auch in der Schwangerschaft gesund sein. Und auch das Kind kriegt dann trotzdem von dir bestimmte Bakterien mit. Kinder nehmen die Bakterien vor allem beim Geburtsausgang auch mit über die Schleimhäute, wenn es eine natürliche Geburt ist, also um die vaginalen Schleimhäute der Frau. Dementsprechend brauchst du dir da keine Gedanken machen. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist kein Spezialgebiet von mir. Ich hatte damit noch keine Erfahrung bei Kunden und so weiter. Das ist nur das, was ich allgemein weiß. Dementsprechend, ja, bitte meine Empfehlung so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Dann haben wir die nächste Frage. Ich habe ein Leaky Gut und behandle das schon ganz gut. Glutenfrei, zuckerfrei, keine Kuhmilchprodukte und so weiter. Nun habe ich aber auch die Info, dass ich bei einem Leaky Gut auch Maisprodukte und Eier meinen sollte. Welche Auswirkungen haben die Produkte im Darm und warum sollten sie gemieden werden? Das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die ich nicht grundsätzlich gebe. Also glutenfrei, milchfrei, ja. Maisprodukte und Eier sehe ich nicht bei allen. Ich weiß, dass es oft empfohlen wird. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass Kartoffeln nicht empfohlen werden. Sehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß, dass Eier oft nicht vertragen werden, aber auch nicht von jedem. Also auch Mais ist so ein Thema. Ich würde das tatsächlich individuell betrachten. Ich sehe grundsätzlich jetzt erstmal kein Problem, Eier und Mais zu essen, weil ich grundsätzlich nicht sehe, dass sie den Darm grundsätzlich schaden und entzündungsfördernd sind. Kommt natürlich auch mal auf den Verarbeitungsprozess und die Qualität so ein bisschen drauf an, aber ich sehe da keine negativen Einfluss. War bei mir zum Beispiel auch nicht so und ist bei den meisten meiner Kunden überhaupt kein Thema. Es sei denn, es liegt halt wegen Histamin oder anderen Themen einfach eine Unverträglichkeit vor, dann sollte das natürlich gemieden werden. Und dann kam eine Frage, und ich glaube, die ist auch sehr interessant, und da versuche ich das möglichst einfach zu halten. Kannst du in diesem Zusammenhang den Unterschied zwischen der Caseinform, also das ist Milcherweiß, aus Kuhmilch oder aus der Ziegen- bzw. Schafsmilch erläutern? Kann ich zweiteres noch essen oder sollte ich die auch meinen bei einem Leaky Gut? Und dann nochmal danke für deinen tollen und informativen Podcast. Ich höre ihn so gerne und konnte schon ganz viel mitnehmen. Du bist eine wahre Inspiration für meinen Weg der Ernährungsberaterin, den ich gerne einschlagen möchte. Danke von Herzen, liebe Grüße. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total über das Feedback. Ich freue mich grundsätzlich sehr über Feedback, weil man muss sagen, das habe ich glaube ich schon mal, man gibt sehr viel raus, man kommt aber
nicht halb so viel zurück. Und deswegen ist es immer ganz schön, egal in welche Richtung es geht, Feedback zu bekommen, weil ich natürlich den Content für euch mache. Und wenn euch gefällt, freut mich das, dann ist es eine Art von Bestätigung, auch weiter so. Und wenn euch was fehlt, dann ist das auch eine ganz wichtige Info für mich. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für dieses Feedback. Ich versuche jetzt mal auf dieses Thema Casein einzugehen. Also es ist so, Casein, das ist Milcheiweiß, was nicht vertragen wird. Da reagieren wir meistens, wenn wir eine Milcheiweißallergie oder Unverträglichkeit haben. Ich habe zum Beispiel eine Unverträglichkeit, aber die ist auch schon sehr viel besser geworden. Und der Unterschied zwischen Kuhmilch und Ziegen- und Schafsmilchprodukten ist eigentlich, dass das Eiweiß gegenüber der Verdauung sehr widerstandsfähig ist bei der Kuhmilch. Und das ist bei der Ziegen- und Schafsmilch nicht so. Das heißt, die Eiweißmoleküle von Ziege und Schaf haben quasi eine feinere Struktur und dadurch kann die besser durch Enzyme aufgespalten werden und auch besser verdaut bzw. unschädlich gemacht werden. Das heißt, in den Fällen ist Ziege und Schaf meist besser verträglich, wenn man eine Milcheiweißallergie hat oder eine Milcheiweißunverträglichkeit. Und natürlich haben die auch eine andere Zusammensetzung. Bei dem Milcheiweiß geht es vor allem um Alpha-Casein, Alpha-1, Alpha-2, Beta-Casein und Gamma-Casein. Und dann gibt es ja noch Molkeproteine, Alpha-Lactalbumine und Beta-Lactalglobuline. Deswegen, ich versuche es jetzt gerade nicht so kompliziert zu machen, aber man muss sich einmal das Casein angucken und das Molkeprotein. Und neben dem Beta-Lactoglobin ist halt das Alpha-1-Casein für diese allergischen Reaktionen oder diese Unverträglichkeiten verantwortlich. Und Ziegen- und Schafsmilch, habe ich ja gerade schon gesagt, das Alpha-1-Casein ist quasi nicht so widerstandsfähig. Und dort ist auch weniger Beta-Lactoglobin enthalten als in Kuhmilch. Und dementsprechend ist es schon so, dass Ziegenmilch und Schafsmilch oft besser verträglich sind. Und ich das zum Beispiel auch als Alternative für Kuhmilch in meinen Programmen bei mir empfehle und dementsprechend auch bei Leaky Gut genutzt werden kann. Ich würde es ausprobieren. Es ist auch individuell, auch nicht durcheinander. Ich würde vielleicht erst mit einem Produkt starten, gucken, wie ich es vertrage und dann mit dem zweiten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man das bei Leaky Gut zu sich nehmen kann. Dann haben wir eine Frage, wie komme ich aus einer Nebennierenschwäche wieder raus? Seit mehr als 8 Jahren habe ich eine Nebennierenschwäche und es wird immer schlimmer, obwohl ich so viel mache. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Autoimmunerkrankung und Nebennierenschwäche? Also, dass man durch eine Autoimmunerkrankung besonders anfällig für eine Nebennierenschwäche ist. Also grundsätzlich wäre hier mein Tipp, wenn du seit 8 Jahren in einer Nebennierenschwäche bist, dass du dir externe Hilfe holst. Hast du vielleicht auch schon getan, ja? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man seit 8 Jahren da drin hängt, und ich hatte auch eine, und es dauert natürlich ein bisschen, da rauszukommen, aber es ist, glaube ich, gerade bei einer Nebennierenschwäche total hilfreich, wenn man da Unterstützung hat, weil es sehr, also bei einer Nebennierenschwäche ist es quasi so, dass der Körper zu wenig Energie hat und es darum geht, weniger Energie zu verbrauchen und mehr Energie aufzufüllen. Und das hat einfach etwas mit unserem Lebensstil und auch den Dingen zu tun, die uns Energie geben und Energie ziehen. Und das hat halt auch oft was mit unserem Verhalten zu tun und neben der Ernährung, die spielt auch eine große Rolle natürlich und Nährstoffen und so weiter, aber es hat ganz viel mit Stressmanagement zu tun. Und da ist es unheimlich wichtig, vielleicht auch mal jemand von außen drauf gucken zu lassen, weil wir selber natürlich innere Antreiber haben und die uns dazu bringen, bestimmte Dinge halt zu tun, die wir vielleicht nicht tun sollten. Und da ist es halt immer hilfreich, ins Coaching zu gehen oder sich Unterstützung zu holen. Ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hast, aber grundsätzlich ist es halt Stressmanagement, es ist Energie aufbauen, es ist sich zurücknehmen, das zu tun, was dir wirklich gut tut. Also auch die Ursache zu finden, natürlich sich die Hormone anzuschauen, in welchem Stadium du auch bist, die Ernährung zu optimieren, sehr proteinreich zu essen, Nährstoffe aufzufüllen regelmäßig, das sind alles so Dinge. Und natürlich kann eine Autoimmunerkrankung das nochmal bestärken, weil eine Autoimmunerkrankung, vor allem wenn man da auch nicht richtig mit dem Körper umgeht, das natürlich Energie zieht, ja, also wenn es die Verdauung beeinflusst, ist es natürlich ein Thema, weil der Körper dann unheimlich viel Energie aufbrauchen muss, um richtig zu verdauen. Wenn es die Schilddrüse betrifft, dann ist es sowieso ein Zusammenhang, weil die Schilddrüse ist der Energiegeber für den Körper. Dann ist da auch nochmal ein Thema, es sind aber auch Nährstoffe ein Thema und so weiter. Das Immunsystem ist bei einer Autoimmunerkrankung einfach auch aktiv, also ja, da kann ein Zusammenhang stecken. Es kommt halt auf die Autoimmunerkrankung auch drauf an und es kommt auf ganz viele Tipps drauf an. Thema Nebennierenschwäche ist übrigens auch ein Thema im Health Code Programm. Das ist halt wirklich ein ganzheitliches Programm. Das kannst du dir gerne mal anschauen und auch dich da bewerben oder einfach mal schauen, ob das das Passende für dich ist. Genau, weil im Health Code betrachten wir wirklich alles. Das ist das Pendant zu meinem 1:1. Das ist quasi, da geht's nicht nur um Darm oder nicht nur um Hormone oder nicht nur um Stress oder nicht nur um Schilddrüse, sondern da geht's wirklich um alles. Und je nachdem, was du hast, werden diese Themen auch zusammengezogen und du wirst dementsprechend betreut. Dann kam noch die Frage, was bei Sonnenallergie hilft.
Die habe ich auch teilweise und ich habe die immer sehr, wenn ich nicht auf meine Nährstoffe geachtet habe. Das heißt, in allererster Linie ist es hier ganz wichtig, sich auf den Urlaub vorzubereiten mit gutem Vitamin D im Körper, Omega-3, Folat und Beta-Carotin. Und das quasi auch schon 3 Monate vorher. Also wirklich aufgeführte Nährstoffe. Dann natürlich die richtige Sonnencreme. Ich nutze da immer irgendwas Sensitives, also weil ich habe auch deutliche Unterschiede in der Sonnencreme dann gemerkt. Und natürlich einfach die Haut nicht den ganzen Tag der Sonne so krass aufsetzen. Wir werden auch im Schatten braun. Also wenn ich mich knallhart in die Sonne lege mit der falschen Sonnencreme, dann bin ich danach auch komplett mit so einem Allergie voll. Genau, das sind so meine Tipps. Aber auch da, bei Sonnenallergie bin ich jetzt auch nicht der Pro. Das ist nicht mein Hauptthema. Dementsprechend da vielleicht auch nochmal schauen, wo man noch einfach mit bei jemandem. Aber das sind die Themen, die mir quasi helfen. Kann eine lange unerkannte Laktoseintoleranz zu einer Fructose- und Sorbitintoleranz führen und können diese Intoleranzen auch zu einem leicht erhöhten Protektinwert im Stuhl führen, also dass sich scheinbar der Darm etwas entzündet? Ja, das kann sein. Wenn du lange Intoleranzen hast, kann sich die auch weiterentwickeln. Laktose, Fructose und Sorbit hängt ganz oft zusammen. Vor allem, wenn die einfach unerkannt war. Du musst dir vorstellen, wenn Dinge ist, die dein Körper nicht verträgt, kann das natürlich zu Entzündung führen. Und dementsprechend kann der Kaltprotektinwert im Stuhl hochgehen, auf jeden Fall. Dementsprechend Ausschlussdiät, Darmaufbau und schauen, die Ursache finden und schauen, dass es sich verbessert. Also eine ähnliche Frage gab es ja auch schon weiter vorher. Da habe ich ja schon erklärt, wie der Ablauf wäre. Wie und womit kann ich Lactobacillus erhöhen, wenn diese laut Darmbefund zu niedrig sind? Omnibiotic 10 nehme ich schon mehrere Monate ein. Ja, Omnibiotic 10 ist ein schönes Produkt, aber nicht immer hilfreich. Die Frage ist halt, ob das Environment, also das Umfeld der Bakterien, dein Darm überhaupt aufgebaut ist. Das sag ich mal. Wenn dein Wohnzimmer unaufgeräumt ist, setzt man sich da halt gar nicht rein. Das heißt, wenn du nicht die richtigen Sachen isst, wenn du nicht deinen Lifestyle änderst, wenn du den Darm nicht aufgebaut hast, wenn also die Darmschleimhaut nicht intakt ist, dann nehmen die Bakterien da auch nicht gerne Platz. Das heißt, der pH-Wert im Darm muss stimmen, damit die Lactobacillen sich wohlfühlen und so weiter. Also kommt ganz viel zusammen. Deswegen sage ich auch, Darmaufbau ist nicht einfach nur Bakterien hinzufügen, sondern ein bisschen mehr. Auch da müsste man wahrscheinlich tiefer gucken. Man müsste auch Darmbefund sich anschauen. Was war das für eine? Hat der nur Bakterien gecheckt oder noch mehr? Das sind so Themen. Man kann, vielleicht guckst du mal, dass du dich basisch ernährst. Das könnte noch helfen. Und vielleicht einfach mal das Probiotikum wechseln. Das von Everydays, das Probiotic ist ziemlich gut. Das könnte ich dir zum Beispiel empfehlen, das habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ein paar Tage, nachdem meine Periode angefangen hat und die Tage danach, bin ich immer sehr energielos, möchte keinen Kontakt. Sollte das nicht die Phase sein, wo man Energie bekommt und gut drauf ist? Fehlen mir Hormone? In der Phase hast du kaum Hormone. Und es kann sein, dass du einfach einen Eisenmangel hast. Also du verlierst natürlich durch die Periode auch Eisen und du musst auch verstehen, dass vorher ja alle Hormone abfallen und dass uns erstmal Energie zieht. Das heißt, ich bin zum Beispiel sehr energiegeladen, aber es muss nicht bei jeder Frau sein. Ich kenne viele Frauen, die diese 4, 5, 6 Tage, wo sie ihre Periode haben, sich eher zurückziehen, für sich sind. Wir bluten ja auch. Es ist oft so ein Gefühl von, ich möchte jetzt für mich sein auf der Couch. Und ne, es ist quasi auch so ein Ende des Zyklus, Start eines neuen Zyklus. Und kann sein, dass die Energie bei dir erst in der zweiten Zyklusphase kommt. Ja, es gibt 4 Zyklusphasen. Die erste ist halt die Menstruationsphase und dann kommt die Follikelphase, dass da erst die Energie kommt hin zum Eisprung, wenn die Periode vorbei ist. Ist völlig normal, aber ich würde auf jeden Fall mal den Ferritinwert im Blut checken lassen, ob der in Ordnung aussieht. Wann ist Hello Insight? Hello Insight ist so ein Blutzuckertracker, den man sich an den Arm tackert, quasi für 2 Wochen. Sinnvoll, und was würdest du in der Zeit alles ausprobieren? Ich finde das immer sinnvoll. Man sieht nämlich dann, ob der Blutzuckerspiegel fein ist oder nicht. Man sieht, welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Wir wollen möglichst konstanten Blutzuckerspiegel haben. Also wir wollen nicht diese Spitzen haben. Und ich würde in der Zeit einfach meine normalen Lebensmittel, die ich sonst immer esse, ausprobieren. Also ich würde einfach mal mich 3 Tage ganz normal ernähren und schauen, was passiert. Und dann kann man schon schauen, ob man einzelne Lebensmittel, also wenn man quasi eine Mahlzeit gegessen hat, dann kann man nicht sagen, waren es jetzt die Kartoffeln, war es jetzt die Tomate, war es jetzt das. Man kann zum Beispiel mal Nudeln und Kartoffeln vergleichen, einfach mal Kartoffeln essen, schauen, was passiert und dann beim nächsten Mal nur Nudeln essen, was passiert, genauso bei Brot und so weiter. Also was macht Kaffee mit Kollagen, wo ist da der Unterschied, wenn ich proteinhaltige Mahlzeit esse und keine proteinhaltige Mahlzeit, solche Sachen würde ich checken, sodass du dahingehend deine Ernährung optimieren kannst, einen konstanten Blutzuckerspiegel zu haben. Wir haben übrigens für Hello Insight auch einen Rabattcode, den haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Was hältst du von der Ernährung von Anthony William? Ja, also sie ist ja vor allem vegan. Ich plädiere nicht für vegan. Ich kann mich auf meine Kunden einstellen. Ich habe kein Problem, auch vegan oder vegetarische Kunden zu beraten. Das gar nicht. Aber ich sehe in den meisten Fällen einen höheren
Erfolg, wenn eine Mischkost gegessen, wenn also auch Fleisch, also auch tierische Produkte gegessen werden, weil die der Körper effizienter verstoffwechseln kann. Das heißt nicht, dass es bei jedem so ist, aber es ist sehr häufig so. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich machen kann aus meinem Programm, aus meinen 1-zu-1-Coachings. Er hat teilweise gute Ansätze, er hat gute Lebensmittel drin. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von seinem Selleriesaft jeden Morgen. Also ich glaube, der kann für manche sehr gut sein und für manche eben nicht, so wie es mit allen ist. Ich glaube nicht, dass seine Ernährungsform und Ratschläge für jeden funktionieren. Und so ist es halt nun mal mit allem. Genau, und die nächste Frage ist, wie kann ich meine Leber unterstützen? Deine Leber kannst du unterstützen, indem du einfach so natürlich und unbehandelt wie möglich isst. Also sowas wie Kaffee, Alkohol, Zucker, Rauchen erstmal vermeidest. Umso weniger du deinen Körper belastest, umso weniger musst du auch deine Leber arbeiten. Dann braucht die Leber natürlich bestimmte Nährstoffe. Das heißt, Blutbild machen, Nährstoffe checken, auffüllen. Und ansonsten, gerade wir Frauen sollten wir den Zyklus bedingt einfach auch bestimmte Lebensmittel essen, die die Entgiftung unterstützen. Zum Beispiel Ballaststoffe binden einfach auch bestimmte Stoffe. Wir sollten natürlich auch bestimmte Schadstoffe, Schwermetalle meiden, dass wir die gar nicht aufnehmen. Wenn du mehr dazu wissen willst, kann ich dir sehr stark meinen Entgiftungsworkshop empfehlen. Dort beschreibe ich das, dort siehst du auch, welche Nährstoffe und was du machen kannst, um deine Entgiftung zu unterstützen. Da verstehst du auch mal, was Entgiftung eigentlich bedeutet, weil auch da gibt es, glaube ich, viele Mythen und viel so, ich mache jetzt meine Saftkur 5 Tage lang und dann entgifte ich. Dem ist nicht so, kann ich dir gleich sagen. Jedenfalls nicht das, was du unter Entgiften denkst, was es ist. Dementsprechend empfehle ich dir wirklich meinen Entgiftungsworkshop, kostet auch nicht viel und habe ich dir in die Shownotes gesetzt und da lernst du alles über das Thema Entgiftung und wie du da am besten vorangehst. Und jetzt habe ich noch 2 Fragen zum Business-Thema. Einmal wurde die Frage gestellt, was genau sind meine verschiedenen Einkommensströme? Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, ich mache sehr viel. Ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass ich quasi, wenn ein Einkommensstrom wegfällt, ich gar keine Probleme habe. Das heißt, ich habe ja mein 1-zu-1-Coaching, ich habe meine Programme, ich habe meine Analysen, ich habe meine Bücher. Ich habe aber auch meinen Job bei Adidas, also ich bin ja Adidas Nutrition Coach und werde da regelmäßig gebucht. Ich habe Kooperationen. Das sind alles so Sachen, worüber Einkommen regelmäßig kommt und die tatsächlich sehr gleich verteilt sind und zwar mit guter Absicht sehr ähnlich verteilt sind. Das heißt, wenn einer wirklich wegbricht, ist das halt tatsächlich für mich nicht so tragisch. Das heißt, wenn ich mich dazu entschließe, eine Kooperation zu beenden, heißt das nicht, dass ich jetzt schauen muss, oh Gott, was mache ich jetzt? Genau. Aber natürlich gibt es höherpreisige Produkte und weniger höherpreisige Produkte. Aber ich mache zum Beispiel ja natürlich nicht, betreue ich nicht so viele 1-zu-1-Kunden, wie ich Kunden im Programm habe. Ja, das heißt, da ist auch wieder die Summe ähnlich, aber wie gesagt, auch bewusst so gewählt. Damit habe ich auch die 2. Frage beantwortet, welche Anteile haben die jeweiligen Einkommensströme? Ja, habe ich, glaube ich, damit schon beantwortet. Und dann kam noch die Frage, hast du in deinen Anfängen ein Business-Coaching gemacht, bei wem oder alles alleine beigebracht und ausgemacht? Ich habe am Anfang nicht viele Business-Coachings gemacht, weil mein Vorteil ist, dass ich BWL studiert habe und 10 Jahre lang in einem Unternehmen im Bereich Marketing gearbeitet habe. Das heißt, ich habe das Branding- und Communications-Team sehr lang geleitet und auch aufgebaut. Danach habe ich das globale digitale Marketing aufgebaut und habe da quasi diese ganzen Online-Marketing-Prozesse einfach nochmal vertiefen können und aufgebaut. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viel Vorwissen und brauchte quasi in diesem Bereich gar kein Business-Coaching mehr, weil ich diese Strategien alle kannte. Mein Business-Coaching hat tatsächlich damit angefangen, dass ich ein Money-Mindset-Thema hatte, Existenzängste und da einfach sehr, ich hatte bestimmte Ängste, Preise zu verlangen und so weiter und war so ein bisschen am Rand, mich ins Burnout zu arbeiten und da habe ich mir dann Unterstützung geholt. Das ist allerdings von einem Coach, von einer Coachin, die ich ungern erwähnen möchte, weil ich, wie soll ich das jetzt sagen, nicht mehr wirklich hinter ihr stehe, nicht mehr oder gar nicht hinter ihr stehe. Sie hat sich sehr verändert nach dem ersten Programm, was ich gebucht habe, habe ein 2. Programm bei ihr gebucht und da hat sie überhaupt nicht abgeliefert. Dementsprechend möchte ich sie auch nicht nennen und auch nicht empfehlen. Genau. Und was ich aber sagen kann, ist, das ist natürlich eine Besonderheit, dass ich dieses Wissen hatte. Ja, das weiß ich auch und dementsprechend fiel mir das auch alles schwer und ich habe auch immer die Schnittstelle zur IT. Das heißt, auch diese ganzen Techniksachen machen mir total viel Spaß und ich kann die einfach. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, macht es total Sinn und darüber habe ich auch auf Instagram schon geschrieben und auch in meinem Business-Newsletter. Es reicht nicht aus, nur eine Ausbildung im Bereich Ernährung, Gesundheit zu machen, wenn du dich damit selbstständig machen willst. Es ist ganz, ganz essentiell für dich, dass du auch diesen Marketing-unternehmerischen Part lernst und verstehst, wie so ein Unternehmen, wie ich mit meinen Einkommensströmen zum Beispiel, auch das mache ich ganz transparent in meinem Business-Mentoring und gehe das auch ganz transparent durch und zeige auch transparent, was ganz wichtig ist und wie man sich verschiedene Einkommensströme aufbauen kann. Das ist nämlich nicht nur 1-zu-1-Coaching. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten zu arbeiten in diesem Bereich. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich dort weiterzubilden und auch sich dort coachen zu lassen. Weil wenn du eine
erfolgreiche Selbstständigkeit dir aufbauen möchtest, das heißt, wenn du von diesem Job leben möchtest, dann ist es essentiell, dass du diese Prozesse, diese Strukturen, diese Mechanismen kennst und auch anwenden kannst. Ohne das wird es sehr, sehr schwierig. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mein Business Mentoring anbiete, weil ich weiß, dass es vielen nicht so geht, wie mir es ergangen ist. Und ich weiß, man kann sich alles im Internet irgendwie aneignen, aber du wirst Jahre brauchen dafür. Und es ist viel einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der sich in dem Bereich schon auskennt, der das alles schon mal gemacht hat, von dem du Vorlagen bekommen kannst, von dem du auch Tipps bekommen kannst, die zu dir persönlich passen. Auch das ist, ne? Mein Mentoring ist quasi nicht, jeder soll das Gleiche machen, sondern es ist wirklich ein individuelles Coaching. Und dementsprechend lade ich dich herzlich dazu ein, dran teilzunehmen. Ich habe dir auch nochmal die Seite verlinkt. Wir starten im September und kannst dich immer noch bewerben. Dazu auch vielleicht nochmal eine zweite Frage. Liebe Hanna, ich mache gerade eine Ausbildung zur Ernährungsberatung bei OTL. Ich glaube, da hast du deine Ausbildung auch gemacht. Leider ist mir die Ausbildung nicht ganzheitlich genug. So ging es dir wohl auch. Welche Weiterbildung und wo hast du denn noch gemacht, um dir dieses umfangreiche, ganzheitliche Wissen anzueignen? Die Frage kriege ich total oft und es fällt mir total schwer, die zu beantworten, weil ja, ich habe bei OTL meine Grundausbildung gemacht, aber ja, sie ist nicht umfangreich genug. Das sind die Basics und ich habe ganz, ganz viele Weiterbildung, Fortbildung gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich lese sehr viel. Ich glaube, eine besondere Fähigkeit, die ich habe, ist, dass ich verschiedene Zusammenhänge total gut zusammenziehen kann und das komplexe Ganze verstehe. Also ich kann ein Buch lesen und eine Studie lesen und verstehe, ich habe einfach ein gewisses Verständnis für den menschlichen Körper. Hätte ich nie gedacht, Bio war nie mein Fach, mittlerweile ist es so, ich finde es total faszinierend. Aber ich habe einfach ganz viele Fort- und Weiterbildungen gemacht, die sich für mich gut angehört haben. Dann habe ich da ein Seminar besucht, dann habe ich da eine Fortbildung gemacht, dann habe ich da wieder was gelesen. Also ich habe, glaube ich, sämtliche Darmbücher zu Hause, ich habe sämtliche Hormonbücher zu Hause. Das ist natürlich nicht alles. Aber ich bin dann natürlich auch im Austausch mit vielen Coaches. Ich hatte eine Mentorin in dem Bereich, bei der ich mich mit reinsetzen konnte. Ich bin einfach stetig dabei, mich weiterzubilden. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Seminare, Workshops auch von anderen Coaches zu besuchen. Ich habe auch am Anfang, es waren nicht immer nur Seminare für andere Coaches, sondern es waren halt auch, so wie mein Darmcode-Programm, ganz oft auch von anderen Coaches gebucht wird, um sich weiterzubilden zum Beispiel. Ja, ich erwarte natürlich, dass nicht meine Inhalte benutzt werden, aber ich glaube, es gibt ein ganz gutes Verständnis über den Darm. Zum Beispiel. Und ich weiß, dass wahrscheinlich trotzdem Inhalte benutzt werden, aber es gibt eh alles schon, ja. Aber es gibt ganz viele Weiterbildungen von verschiedenen Laboren. Es gibt einfach ganz, ganz viel, was man machen kann. Auch auf den Seiten, wo man Tests für zu Hause machen kann, gibt es meistens Weiterbildungen, Schulungen dafür. Ich kann das immer alles gar nicht sagen, wo ich was gemacht habe, weil ich zum Teil auch die Namen vergessen habe, weil es einfach auch schon so lange her ist. Mir fällt auch gerade der eine Name nicht ein, wo es einfach regelmäßig kostenfreie Seminare gibt. Das ist von dem Dr. Kirkham, das nicht das Labor oder doch das Labor. Ich habe es wirklich vergessen, wie es heißt. Dort kann man sich anmelden kostenfrei und dann kann man kostenfreie Seminare besuchen und Workshops und so weiter. Finde ich auch sehr gut zum Beispiel. Also bei mir ist das tatsächlich wirklich ein großer Mix aus allen möglichen Dingen. Und halt der Austausch mit vielen Ernährungswissenschaftlern, Ernährungsberaterinnen, Heilpraktikerinnen und so weiter und so fort. So, wir sind am Ende der Folge. Diesmal waren es ja relativ viele Fragen, dementsprechend auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wie immer ist es, es wird jeden Monat diese Folge geben, ist mal ganz wichtig, umso mehr Infos ihr reingibt, umso besser ist es für mich. Ich habe auch nochmal das Formular, wo du da anonym deine Frage reinsetzen kannst, verlinkt. Mach das gerne für die nächste Folge. Ansonsten freue ich mich über positives Feedback auf Spotify und Apple Podcast. Ja, und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.